Hallo und herzlich willkommen bei 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD.
Etwa 1000 Pfleger, Ärzte und Sanitäter hätten ein Tätigkeitsverbot bekommen und Zehntausende von Bußgeldern wären in diesem Bereich verhängt worden. Und das ist Ihnen alles unbekannt?
Sie wissen sicherlich, dass die Frage des Tätigkeitsverbotes eine Angelegenheit der Länder ist und von dort ausgesprochen wird ebenso die Bußgeldverhängung.
Finde ich erstaunlich. Also Sie machen Gesetze, die für Leute, Menschen draußen existenzielle Bedeutung haben und wissen nicht, was bei rauskommt.
Keine Ahnung, kein Plan und keine Lust. Die Ampelregierung hat in dieser Woche einmal mehr ihre Gleichgültigkeit gegenüber unserem Land gezeigt. Im Bundestag ließ sich kaum ein Minister blicken und als unser stellvertretender Bundessprecher und Abgeordneter Stefan Brandner in der Fragestunde die Folgen der Zwangsspritze im Pflege- und Gesundheitswesen anspricht, kann auch Lauterbachs parlamentarische Staatssekretärin keine fundierten Antworten geben. Die Ampel ist mit ihrem Latein am Ende, auch wenn nach über zweitägiger Koalitionsklausur Anfang der Woche krampfhaft der Eindruck erweckt werden sollte, man habe alles im Griff. Dass dem keineswegs so ist, kann auch unser Bundessprecher und Co-Fraktionschef Tino Chrupalla bestätigen. Er hat in der Aktuellen Stunde mit seiner Rede mal wieder viele wunde Punkte getroffen. Bei uns ist er jetzt im Interview.
Die Woche im Bundestag natürlich mit Tino Chrupalla, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden. Tino Chrupalla, eine Geschichte diese Woche, die uns wirklich zu denken geben muss, es ist natürlich die aktuelle Kriminalitätsstatistik. 5,6 Millionen Straftaten, das sind 11,5% mehr als im vergangenen Jahr. Das sind natürlich auch Zahlen, die sind nicht ganz so überraschend.
Ja, das ist ja nicht bloß die gefühlte Kriminalität, die man jeden Tag in der Zeitung liest, auch 10,7% mehr Tatverdächtige als 22. Also mittlerweile gehen wirklich diese Zahlen durch die Decke. Die Regierung hat die Kontrolle über die innere Sicherheit verloren, das muss man mittlerweile sagen. Aber nicht nur diese Regierung, es hat sich ja schon angedeutet, auch mit der letzten CDU-Regierung, das dürfen wir nicht vergessen. Also hier ist es wirklich mittlerweile aber auch die Innenministerin das größte Sicherheitsrisiko für dieses Land.
Da sprechen Sie natürlich auf Nancy Faeser an, die diese Zahlen ja auch vorgestellt hat. Und Nancy Faeser ist ja weiterhin eher auf so einem, wie soll man sagen, sehr moderaten Kurs, was Kriminalitätsbekämpfung angeht.
Richtig, also hier müssen auch endlich mal klare Linien und vor allen Dingen muss Recht und Gesetz durchgesetzt werden. Wir haben ja die Gesetzmäßigkeiten und auch die Gesetze, die man anwenden kann, aber dann muss es natürlich auch abschreckende Strafen geben. Das ist, denke ich, der erste Punkt und natürlich müssen auch die Strafen so schnell wie möglich durchgesetzt werden. Ich denke, das erwarten die Bürger, damit auch hier die Bürger natürlich sehen, dass die innere Sicherheit ein großes Gut ist und dass vor allem diese innere Sicherheit auch gewährt ist von dem Staat. Dafür zahlen wir im Übrigen Steuern, also das erwarten die Bürger und hier muss es endlich eine Trendwende geben. Natürlich auch, was die Migration angeht, das ist natürlich mit ein Teil auch dieser Zahlen, dass die ungeregelte Migration so nicht weiterlaufen kann, dass es hier auch eine Kehrtwende geben muss, dass es endlich Kontrollen an den Grenzen gibt. All das trägt zur inneren Sicherheit bei.
Ich erinnere mich gut, das erste Mal 7 Tage Deutschland im neuen Jahr, da hatten wir beide ja schon über die Situation nach Silvester in Berlin gesprochen. Da gab es unter anderem zum einen das Phänomen, dass sehr viele Menschen mit migrantischem Hintergrund dort Steine, Flaschen auf Polizisten und Feuerwehrleute geworfen haben. Und man hatte das Phänomen, dass auch sehr viele Kinder, also unter 14-Jährige auch mit dabei waren, die da festgenommen wurden. Und jetzt bestätigt sich genau das, was Sie auch damals schon angemerkt haben. 38% mehr Kinder sind mittlerweile in Straftaten verwickelt.
Ja, das macht sich natürlich auch gerade im Jugendbereich bemerkbar und dann sehen natürlich auch die unteren Alterskohorten, dass dieser Staat im Prinzip nicht mehr handlungsfähig sein möchte und dass auch wahrscheinlich die Polizeipräsenz in diesen Orten und auch zu Großveranstaltungen wie Silvester etc. eben nicht mehr gewährleistet ist. Also das sind alles Tendenzen, die immer besorgniserregender sind. Die Hemmschwelle sinkt immer mehr und nicht bloß das Alter, was die Gewalt angeht. Hier muss es also endlich ein Umdenken in der Regierung geben und vor allen Dingen auch eine Handlungswille, den erkennen wir nicht.
Der Handlungswille, aber das ist wie gesagt nicht neu, sondern wir hatten ja 16 Jahre lang CDU und CSU-Innenminister, die ja jetzt heute nun plötzlich sich aufregen, dass die Kriminalitätsstatistik so durch die Decke geht. Das ist ja auch so ein Stück weit auch verlogen.
Ja, das ist Politik, so ehrlich muss man sein. Das ist dieses Verlogene. Die Leute vergessen natürlich auch sehr schnell, wer im Prinzip Mitverursacher ist. Und das ist natürlich auch die alte Regierung. Ganz klar, die große Koalition CDU und SPD, die diese Voraussetzung geschaffen hat, die jetzt auf einmal, die CDU zumindest, auch in den Wahlkämpfen AfD-Position übernehmen. Wir haben es ja hier in Berlin gesehen, wo man auf einmal auf genau diese Dinge hinweist, wo man die Vornamen wissen möchte. Das zeigt ja eigentlich alles das, was wir seit Jahren gefordert haben. Also nochmal, hier muss es endlich eine Trendwende, ein Umdenken in dieser Regierung geben, bevor es zu spät ist, bevor die Bürger wirklich sämtlichen Glauben auch an die innere Sicherheit, aber auch an diese Regierung sowieso, aber auch an die Politik verloren haben. Und das muss wirklich zu denken geben und deshalb muss es hier auch eine Trendwende geben.
Weiteres Thema in dieser Woche natürlich hier in der Bundeshauptstadt. die Koalitionskrise, kann man das sagen. Das war wirklich eine veritable Koalitionskrise. Man hat sich also tatsächlich 30 Stunden lang in einer Koalitionsklausur beharrt gegeneinander. Das Ergebnis klingt ja dann ganz toll. Alle grinsten und freuten sich. Jetzt sind wir wieder einig. Das ist aber auch wirklich nur die halbe Wahrheit.
Ja, insgesamt muss man sagen, diese Ergebnisse des Koalitionsausschusses sind wirklich eine Bankrotterklärung für die Politik der Ampel. Was ist denn am Ende rausgekommen? Also das einzige Ergebnis, was ich wirklich noch festhalten kann, und auch darüber müssen wir diskutieren, ist die Erhöhung der Maut. Ja, das hört sich erstmal für jeden so an, das betrifft mich nicht. Es betrifft uns doch alle, weil damit natürlich auch die Inflation wieder angeheizt wird. Die Preise werden steigen, weil es wird natürlich umgelegt. Die Logistikunternehmen werden die Preise einfach weitergeben. Damit werden auch Lebensmittel, damit werden auch die täglichen Güter wieder teurer. Das ist das Ergebnis. Alle anderen Dinge, die vorher in der Diskussion stehen, Gasverbot, Heizungsverbot ab 2024, die sind eben noch nicht vom Tisch. Man hat sie jetzt erstmal wegmoderiert und gesagt, naja, nicht ganz so gemeint, aber ein klares Nein gab es eben auch nicht. Also das sind alles Dinge, die unzufrieden sind und wo man hier wirklich als Regierung mittlerweile sowas von handlungsunfähig erscheint und auch ist. Also die Bürger merken das natürlich, was hier gespielt wird, und das Vertrauen haben mittlerweile die Bürger komplett verloren.
Nach der Koalitionskrise ist vor der Koalitionskrise, wenn wir uns nach Ostern wieder treffen, geht's los mit dem Bundeshaushalt. Und in dieser Koalitionsklausur wurde ja das Wichtigste auch nicht geklärt. Wie sollen denn die ganzen Wohltaten finanziert werden? Das sollen dann weitere, da sind 70, 80 Milliarden neue Schulden im Gespräch, die gar nicht statthaft sind. Da geht's doch dann gleich weiter.
Da geht's gleich weiter. Sie haben es richtig angesprochen, auch was die Wohltaten angeht, die sozialen Wohltaten, aber natürlich auch die Kosten zum Beispiel für weitere Waffenlieferungen. Auch die wurden ja die Woche durch den Haushaltsausschuss gepeitscht. 15 Milliarden Euro für die Ukraine, also wir haben aktuellen Stand von 2,2 Milliarden, also weitere Milliarden, die dafür zur Verfügung gestellt werden, die wir, die Steuerzahler, bezahlt und die uns natürlich auch nicht sicherer leben lässt, denn damit werden und bleiben wir weiter Kriegspartei in diesem Stellvertreterkrieg in der Ukraine.
Tino Chrupalla, Fraktionschef und natürlich Bundessprecher der AfD, 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Noch immer sitzt der Schock tief bei vielen Menschen nach dem Mord an einem 12-jährigen Mädchen im nordrhein-westfälischen Freudenberg. Die mutmaßlichen Täterinnen, 12 und 13 Jahre alt, sollen sich vor der bestialischen Tat kundig gemacht haben, welche Konsequenzen sie zu befürchten haben. Die Antwort lautet, leider, strafrechtlich können sie nicht belangt werden. Deshalb und aufgrund des generellen Trendes, dass Straftäter immer jünger werden, fordern wir von der AfD, das Strafmündigkeitsalter auf 12 Jahre herabzusetzen.
Thomas Seitz, rechtspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Es wird viel diskutiert über die Strafmündigkeit. Der jüngste Bericht, der Kriminalitätsstatistikbericht, spricht der Bände. Eigentlich müsste man das Jugendstrafrecht ändern und das Alter müsste man eigentlich verjüngen.
Also wir haben in der Tat eine gravierende Zunahme bei der Strafbarkeit von Jugendlichen wie auch von Kindern. Die Altersgrenze für Kinder liegt aktuell bei 14 Jahren. Und gerade in Nordrhein-Westfalen ist es ganz extrem, wie hoch der Anteil von entsprechend alten Tatverdächtigen angestiegen ist.
Sind das Migrationshintergründe von den jugendlichen oder kindlichen Straftätern, muss man ja richtig sagen? Was kann man da irgendwas dazu sagen?
Das kommt drauf an. Also es hat natürlich auch viel mit Migration zu tun, insbesondere dadurch eben, dass wir natürlich hier auch Menschen aus anderen Kulturen bei uns haben, die auch das Miteinander verändert haben. Das Thema Messergewalt ist aktuell. Das war früher in Deutschland kein Thema. Und das ist natürlich ganz klar etwas, was wir importiert haben.
Wie würden Sie vorschlagen, dass man Kinder bestraft? Wie könnte das aussehen?
Das Strafmündigkeitsalter liegt aktuell bei 14 Jahren. Das soll nach unserem Antrag herabgesetzt werden auf 12 Jahren. Das heißt nicht, dass jeder 12-Jährige, der zum Beispiel einen Ladendiebstahl verübt hat, auch bestraft wird, sondern das bedeutet nur, wie auch jetzt mit 14 Jahren, nur dann schon ab 12 Jahren, dass individuell geprüft wird, ob das betreffende Kind oder dann der Jugendliche strafrechtlich verantwortlich ist, weil er bereits die erforderliche Reife aufweist.
Inwieweit kann man denn jetzt gerade mit dem Fall Luisa, der ja uns alle erschüttert hat, inwieweit können denn da auch Eltern haftbar gemacht werden für ihre Kinder? Das ist ja offensichtlich nicht der Fall.
Also eine Haftbarmachung von Eltern ist natürlich jetzt im strafrechtlichen Sinne noch schwieriger. Das wäre der Fall, im seltenen Fall, dass Eltern wissen, dass ihre Kinder eine Straftat begehen möchten und aber trotzdem nichts dagegen unternehmen, um dies zu verhindern. Das dürfte aber nur in ganz, ganz extremen Ausnahmefällen einmal zum Zug kommen. Etwas relevanter ist die zivilrechtliche Haftung von Eltern, aber das setzt dann voraus, dass ihnen nachgewiesen werden kann, dass sie eine Aufsichtspflichtverletzung begangen haben.
Also ich denke da auch an die Geschichten, dass zum Beispiel Kinder zum Ladendiebstahl angestiftet werden von ihren Eltern.
Das ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Also wenn man als Elternteil das minderjährige und nicht strafmündige Kind sozusagen als schuldlosen Täter missbraucht, dann sind natürlich die Eltern dafür in vollem Umfang strafrechtlich wie zivilrechtlich verantwortlich.
Also nochmal die Forderung der AfD hier im Bundestag, bei der Bestrafung von Kindern bzw. das Jugendstrafrecht muss verändert werden.
Genau, die Grenze für die Strafmündigkeit muss herabgesetzt werden auf 12 Jahren, dann wird individuell geprüft und gerade im Fall Freudenberg sehen wir es ja an den Details, die im Moment über die 12-Jährige bekannt werden, dass da sehr planvoll vorgegangen wurde. Sie hat sich vorher im Internet erkundigt, wie es aussieht mit der Strafmündigkeit, welche Altersgrenze gilt. Es wurden mehrere Tatvarianten vorbereitet. Man hat erst versucht, die Luise zu ersticken mit einer Plastiktüte. Danach war ein Messer vorbereitet und sie wurde mit 75 Messerstichen ermordet. Das zeigt ganz klar ein planvolles Vorgehen und das spricht sehr dafür, dass hier in diesem Fall ganz konkret die notwendige Reife gegeben war, was aber strafrechtlich ohne Konsequenz bleibt, weil das Strafrecht nicht rückwirkend verändert werden kann.
Und wenn ich das jetzt als Reporter, ehemals Gerichtsreporter, richtig im Kopf habe, ist so ein planvolles Vorgehen Mord.
Also planvoll heißt jetzt hier nur als Indiz für die strafrechtliche Reife. Ansonsten wäre hier als Mordmerkmale im Raum stehend einmal das Mordmerkmal der Heimtücke und dann auch das Mordmerkmal der niederen Beweggründe.
Vielen Dank, Thomas Seitz, rechtspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Wieler.
Da werden schlimme Erinnerungen wach. In den USA ist mit der Silicon Valley Bank mal wieder ein großes Geldinstitut pleite gegangen. Das hat auch in Europa Konsequenzen gehabt, für Anleger, aber auch für die Schweizer Credit Suisse Bank, deren Ende nur noch durch eine Fusion mit einer größeren Schweizer Bank abgewendet werden konnte. Droht uns jetzt eine neue Finanzkrise wie 2008? Damals mussten die Steuerzahler für schiefgegangene Spekulationsgeschäfte der Banken bluten und die bundesdeutsche Wirtschaft mit zahlreichen Insolvenzen die Konsequenzen tragen. Was das neuerliche Beben auf dem Finanzmarkt bedeutet, erläutert unser Finanzexperte der AfD-Bundestagsfraktion im Interview.
Zugeschaltet in 7 Tage Deutschland-Parlamentsstudio ist Kai Gottschalk, finanzpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Erneut Bankenkrise auf dieser Welt und in Europa. Hat man denn 15 Jahre nach dem Zusammenbruch der weltweiten Finanzmärkte überhaupt nichts dazugelernt, dass das schon wieder passieren konnte?
Zumindest hat man aus der beinahe oder Katastrophe nach der Lehman Pleite gelernt. Denn letztlich ging das Börsenbeben ja wieder leider von den Vereinigten Staaten zunächst mal aus, hier die Silicon Valley Bank und eine weitere Bank. Aber anders als eben 2008, 2009 hat man diesmal die Silicon Valley Bank gestützt. Man sagte ja auch unmittelbar nach der Lehman Pleite, das hätte man nicht machen sollen, die Lehman Bank gegen die Wand fahren lassen. Insoweit hier positiv schon mal angemerkt, man hat dazugelernt. Allerdings ist, und da haben viele Experten vorgewarnt, das Roulette-Spiel oder das Wheel of Fortune auch nach dieser damaligen Bankenpleite und den exorbitanten Fehlgeschäften vieler Banken weitergegangen, ohne dass man dann wieder die geeigneten Maßnahmen in vielen Bereichen getroffen hat. Und der zweite Punkt, das kann ich nun beiden Notenbanken nicht ersparen, aber ausgehend hier von der EZB und dem zum Scheitern verurteilten Euro, ist natürlich auch die Europolitik und die Politik der EZB, namentlich von Pleite Madame Lagarde, hier mit dran schuld. Da gehe ich aber vielleicht im Weiteren des Gesprächs noch drauf ein.
Inwieweit sind denn die deutschen Banken oder besser die deutschen Sparguthaben sicher oder sind diese Einlagen der Deutschen tatsächlich weiterhin bedroht?
Nun, tatsächlich hat der deutsche Bankenmarkt und die deutsche Aufsicht sehr dazugelernt. Es gibt spezielle Kapitalmarktpuffer, die aufgrund der Negativ- oder Niedrigzinsphase von deutschen Banken vorgehalten werden müssen. Man war schon Ende letzten Jahres im Herbst von den Bankenvertretern geneigt, dass wir diese Kapitalpuffer aufgrund der nun steigenden Zinsen doch wieder abbauen und dass dieses Geld für anderweitige Zwecke verwendet werden darf. Da sind die Aufseher und wir Gott sei Dank standhaft geblieben. Und sicherlich muss man hier dem deutschen Bankensystem mal zugutehalten, dass es doch in vielen Teilen leider hinter den internationalen Trends, nehmen wir Kryptowährung, aber auch Investmentbanking, zurückstand. Und insoweit sicherlich nicht so hart betroffen sein wird wie die innovativeren Märkte wie Schweiz oder auch die Vereinigten Staaten oder wahrscheinlich auch London oder Frankreich.
Kai Gottschalk, entschuldigen Sie, dass ich da reingrätsche. Die Credit Suisse hat sich offensichtlich ja auch auf Kryptogeschäfte eingelassen. Das hatten Sie ja gerade angedeutet. Ein Verlust von 50 Milliarden Euro nur durch Krypto wird spekuliert, was wir natürlich nicht verifizieren können, da es gilt ja das Bankgeheimnis. Die Schweizer Banker scheinen aber nach 2008, der Finanzmarktkrise, nicht viel dazugelernt zu haben. Erneut ein spekulatives Geldinvestment und das mit Totalverlust.
Ja, Herr Weber, da kann ich Ihnen nur uneingeschränkt zustimmen. Selbstverständlich, und das ist ein Teil des Roulette-Spiels, sind einige Banker und einige Investmentbanker wieder super gierig geworden. Und ich selbst war im August 22 in der Schweiz, habe auch mich mit den Vorständen der Credit Suisse unterhalten. Und aus meinem Kenntnisbereich heraus und auch meiner Kenntnis der Bank sind diese Geschäfte getätigt worden. Das ist das, was ich vorher auch sagte, dass sehr modern und sozusagen auch innovativ, wie man das so sagt, investiert wird. Aber letztlich haben sich viele Banken von ihrem eigentlichen Kerngeschäft des Moneymakings, um das Money eben und Geld zu verdienen, so weit gelöst, dass man hier eben sagen muss, selber schuld, wer in Kryptowährungen, Bitcoins investiert, hochspekulativ, nicht reguliert, in keinster Weise überwacht. Ich bin eher der Meinung, man sollte dieses Geld oder diese Bitcoins verbieten, weil sie sind eine Nebenwährung zu den bestehenden und sie sind stark zu unterscheiden von einem digitalen Euro oder einem digitalen Dollar. Und letztlich ist hier eine Bank oder die es tätigen, selbst ins Verderben gelaufen. Und da muss ich tatsächlich sagen, wer in Kryptowährungen investiert und jetzt mit traurigen Augen dasteht, da fehlt mir jedes Mitleid und auch Verständnis.
Aber auch bei der Credit Suisse waren es ja wohl offensichtlich wieder systemische Fehler, die zu diesem Zusammenbruch der Bank geführt hat. Anders kann man das nicht nennen. Da wird zwar von Rettung erzählt, aber eine Bank wird von einem direkten Konkurrenten für 3 Milliarden Euro übernommen und der Schweizer Staat muss 100 Milliarden als Sicherheit obendrauf packen. Dass es so weit kommen konnte, sind ja wohl auch, wie gesagt, systemische Fehler bei der Credit Suisse gewesen.
Hinzu kommt bei der Credit Suisse, dass Aufseherfunktion, interne Kontrollmechanismen nicht gegriffen haben und auch hier schlecht besetzt worden sind, wenn auch gar nicht bestimmte Positionen sogar besetzt worden sind. Das ist natürlich ein eklatanter Mangel und da muss sich die FIMA, die Schweizer Finanzaufsicht, auch fragen lassen, warum sie dies der Credit Suisse hat durchgehen lassen. Also auch hier unterstelle ich schon mal, auch ein Versagen der Aufsichtsbehörden, denn es kann nicht sein, dass wichtige Kontrollfunktionen innerhalb der Credit Suisse, wie viele namhafte Blätter schreiben, nicht besetzt worden waren. Also es ist auch leider hier wieder ein Mix von vielen Dingen und da muss ich mal unser BaFin ein Kompliment unter Mark Branson aussprechen, die es auf einem gewaltigen Sprung nach vorne zu einer modernen und sehr effizienten Kapitalaufsicht.
Schaut man sich dieses Bankenbeben genau an, da sind es doch wieder die gleichen Fehler, die in der Finanzwirtschaft bereits schon vor 2008 gemacht wurden. Das unter anderem dann ja auch zur Gründung der AfD vor 10 Jahren geführt hat. Ein ungebremster Finanzkapitalmarkt, dazu obendrein der Euro als unsicherer Währungskantonist. Ist denn der Euro vielleicht auch ein Grund für diese erneute Finanzmarkteruption?
Ja, selbstverständlich spielt der Euro und man muss ja sagen, der gescheiterte Euro hier wieder eine entscheidende Rolle. Denn letztlich hat in vielen Teilen sicherlich die Fed lange Rücksicht auf die Nöte der Eurozone und des Euros genommen, fing dann gerade noch rechtzeitig, aber mit doch sehr harschen und entschlossenen Schritten an, die Inflation zu bekämpfen. Und letztlich ist Madame Lagarde für mich die Totengräberin vieler europäischer Banken, aber auch des Euros, dann viel zu spät eingeschritten. Und somit konnten viele Banken, da muss man sie auch in Schutz nehmen, mit dieser Kehrtwende in dieser Form gar nicht rechnen. Das ist ja eine 180-Grad-Kehre sozusagen in voller Fahrt gewesen. Viele Institute, viele Fachleute sind ohnehin erst in 2027 von einer Zinswende ausgegangen. Und so hat es natürlich viele Banken kalt erwischt und so ist es dann zu Schieflagen gekommen. Natürlich auch zu Kapitalmarktabflüssen bei unseren Banken, da die Amerikaner zuerst die Zinsen erhöht haben und das Geld dann tatsächlich wieder sicheren Zinsanlagen in einer unsicheren Kriegszeit nachgegangen sind. Und das alles hat diesen Trend, den wir hier sehen, natürlich nochmal verstärkt. Der Euro ist tot, er bleibt tot und ich hoffe, irgendwann wird man die richtigen Schlussfolgerungen auch in Deutschland daraus ziehen.
Vielen Dank, finanzpolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, Kai Gottschalk, mit seiner Botschaft, der Euro trägt nicht eine ganz unerhebliche Mitschuld an der erneuerten Bankenkrise.
Sehr gerne, Herr Weber, es hat mir wieder viel Spaß gebracht. Bis bald und ich hoffe, die Leute hören das, was ich sage. Vielen Dank.
7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Und damit verabschieden wir uns für dieses Mal und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Und allen Kindern und Familien einen schönen Start in die Osterferien. Bis zum nächsten Mal zu 7 Tage Deutschland.